Wir haben heute eine Aufgabe vor uns, aber bevor wir dort einsteigen, möchte ich noch mal kurz zurückgreifen auf die letzten zwei Sonntage. Und wir hatten uns beschäftigt mit der Lehre Biljams und was das für uns heute bedeutet. Und vor 14 Tagen haben wir das Thema ganz klar auseinandergenommen, Herr, was dieses ganze Thema Unzucht bedeutet, was die Definition ist, wie stark sich das schon im christlichen Rahmen auch schon etabliert hat. Und wie der Herr jetzt kommt und ganz klar diese Dinge vom Wort Gottes her benennt, und er hat nur ein Ziel, damit seine Gemeinde, seine Braut rein und heilig ist, wenn er zurückkehrt. Letzte Woche hat man darüber gesprochen, was dieses Thema auch für Ehepaare bedeutet. Da ging es mehr um die Verheirateten. Und Hebräer 13,4, dort steht geschrieben, die Ehe soll von allen in Ehre gehalten werden, das Ehebett sei unbefleckt, denn die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. So, und da hat man uns in diesem Zusammenhang damit unterhalten, was bedeutet das, Ehe zu leben, die Eltern zu verlassen, in einen Bund mit einem Partner einzutreten und dann eine vollkommene Einheit zu werden, zu einer unlösbaren Verbindung zusammenzuschmelzen in Leib, Seele und Geist. Und das ist Anbetung für den Schöpfer, so wie er es in seinem Plan geschrieben hat. Und da haben auch wir, sag ich mal, als Christen in unseren Ehen speziell, haben die Aufgabe, das sauber zu halten. Nicht nur das Ehebett, sondern den sexuellen Bereich, sondern auch unsere gesamte Beziehung in der Seele, in der Kommunikation, im Austausch und im Geist. Und Gott möchte, dass wir als seine Kinder eine Ehe leben, so wie er es sich vorgestellt hat. Und das ist in Christus durch sein Kreuz möglich. Und so scheinen wir als Lichter inmitten einer Finsternis. Und das wird jetzt in dieser Zeit immer deutlicher, weil dieser Grundsatz, den Gott gegeben hat, wo er Mann und Frau geschaffen hat, und er macht sie zu einer Einheit in einem Bund, er sagt, werde zu einer vollkommenen Einheit, zu diesem Echad, zu dieser Einheit, die auch die Einheit zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist beschreibt. So, und das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich möchte euch nur ermutigen, lasst es nicht einfach das Gehörte hinter euch und sagen, oh, das war ganz ansprechend, mich hat es mal kurz aufgerüttelt. Du musst mit diesen Dingen anfangen zu arbeiten. Der Heilige Geist spricht ganz klar in diese Thematik jetzt herein. Damit wir als Singles sauber leben und als Ehepaare genauso sauber leben. In unseren Gedanken und in unseren Taten. Ich hatte letztes Mal die 6 Punkte, wie auch eine christliche Ehe das Ehebett beflecken kann, ganz klar mal benannt, muss über diese Dinge mal reden. Aber das bedeutet noch mehr, dass wir rein sind, auch in der Kommunikation untereinander, und rein sind als christliche Ehepaare im Geist. Und das bedeutet, dass wir miteinander den Herrn suchen, dass wir, wenn es geht, täglich, wenn es im Schichtsystem hergeht, täglich miteinander beten. Und wenn es 10 Minuten sind. Das ist wichtig, diese Dinge jetzt anfangen umzusetzen. Ihr Lieben, der Herr kommt bald. Und er möchte, dass wir in unserem Herzen und in unseren Ehen und Familien in Ordnung kommen. Und der Herr sagt, bringt diese Dinge jetzt zurecht, damit ihr nicht zusammen mit der Welt verurteilt werdet. Richtet euch selber jetzt, bringt die Dinge in Ordnung, denn das Urteil Gottes wird über alle diejenigen kommen, die da noch in Sünde leben. Egal ob Christ oder nicht Christ. Diese Stellen hat man ganz klar ausgearbeitet im Neuen Testament. So, und deswegen ist es wichtig, diese Dinge anfangen umzusetzen. Und ich hatte es letztes Mal noch gesagt, dass der Mann dafür verantwortlich ist. Petrus hat es reingebracht in seinem Brief. Und er war ja verheiratet und hat gesagt, der Mann ist dafür verantwortlich, dass es eine Harmonie gibt in der Ehe. Und also aus dieser Harmonie heraus, dass die Frau sich wohlfühlt, geborgen, angenommen und sich anlehnen kann. Und aus dieser Harmonie heraus dann das gemeinsame Gebet. Petrus schreibt es dort, dass eure gemeinsamen Gebete nicht verhindert werden. So, und da sind wir dort als Männer herausgefordert, aber wir haben ja den Heiligen Geist in uns. Gott verlangt nichts von uns, weil er nicht die Voraussetzung schenkt. Aber ich möchte jetzt bloß nochmal reingeben, dass wir anfangen, diese Dinge umzusetzen, nicht einfach zur Seite legen und das wieder zu den Akten in den Schrank rein, sondern der Herr redet jetzt zu uns. Und wir müssen anfangen, diese Dinge schrittweise umzusetzen, mit seiner Hilfe. Amen. So, aber über dieses Thema, das möchte ich heute nicht in dieser Hinsicht, das haben wir jetzt genug ausgeleuchtet. Und jetzt beziehen wir das mal auf unsere Beziehung zu Jesus. Weil Paulus schreibt dort in Epheser 5, 31, 32, das sagt er, und er erwähnt wieder dieses aus 2, Mose 1, 24, erwähnt er dieses Konzept, dieses Grundmuster von Ehebeziehung, das Gott vor der Schöpfung hereingebracht hat. Und dort sagt er, ein Mann soll Vater und Mutter verlassen, mit seiner Frau einen Bund schließen und die beiden werden zu einer Einheit, zu einem Fleisch werden. So, und das Vers 31. Und in Vers 32 sagt Paulus, das Geheimnis ist groß. Das ist tatsächlich ein Geheimnis, steht irgendwo bei den Predigern, bei den Geheimnissen, bei der Auflistung und dann zählt er auf und es ist ein Geheimnis, der Weg des Mannes mit seiner Frau. Das ist tatsächlich, wer verheiratet ist, ist so manchmal ein Mystery, das zu ergründen gilt. Deswegen braucht man ein ganzes Leben dazu, um dort zusammenzuwachsen. Amen. Und Paulus sagt, es ist ein Geheimnis, diese Beziehung zwischen Mann und Frau, weil das ja die Einheit, die vollkommen eins ist, dieses Erat zwischen Vater und Sohn und Heiligen Geist hier auf dieser Erde repräsentiert. So, und er sagt, diese Einheit ist groß, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, wir als christliche Ehepaare, die in Christus sind, wiedergeboren, getauft und im Heiligen Geist erfüllt, wir repräsentieren Gott hier auf dieser Erde, diese Einheit, die er lebt. Das ist unsere Berufung. Und da hast du schon erstmal enorm zu tun. Und diese Berufung reißt er nicht aus. Weil die hast du ständig. 24/7. So, wachst in dieser Berufung. Denn eines Tages stehen wir vor unserem Schöpfer und müssen für unsere Ehen, wie wir sie gelebt haben, Rechenschaft ablegen. Und Paulus sagt aber hier, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und ich war heute mal anfangen, darüber zu sprechen. Was bedeutet das auf unsere Beziehung zu Jesus? Und da sind ja die Singles auch mit inbegriffen und die Unverheirateten und die Jungleute. Ne? Das betrifft jetzt jeden. Und diese Beziehung zu Jesus ist im Prinzip genauso, bloß im Geist. Wir müssen auch Vater und Mutter verlassen. Wir müssen unser irdisches verlassen, unser altes Leben verlassen, loslassen. Durch die Taufe hindurch sind wir abgeschnitten von dem Alten und sind eins geworden mit Christus, wie wir es heute in der Taufe auch gehört haben. Wir sind in Christus hinein, wir haben ihn angezogen, wir sind zu einer Einheit mit ihm geworden. Amen. Wir müssen das Alte verlassen mit Christus im neuen Bund. Er ist mit uns im Bund. Er ist ein Bündnispartner mit uns. Und dann besteht unsere Aufgabe, eins zu werden, errat zu werden, so wie Mann und Frau errat werden, also eins in Leib, Seele und Geist, hat jeder Christ die Berufung, eins zu werden mit Jesus. Und diese Berufung ist die erste. Und wenn das richtig funktioniert, dann ist es auch keine Schwierigkeit, kein Problem, in der Ehe eins zu werden. Deswegen müssen wir jetzt mal darüber reden. Wer die letzten zwei Sonntage sich überfahren gefühlt hat, Mensch, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Ich dachte, in Christus sind diese Dinge möglich. Lebe die Einheit in Christus und dann sind diese Dinge automatisch da. Amen. Und so ist es auch unsere Aufgabe, mit Christus eins zu werden. Und wir sind da auf einem Weg. Und ihr habt ja das Video teilweise gesehen, den Trailer hatte ich ja mal hier eingespielt von der jüdischen Hochzeit. Und ihr habt gesehen, dass die jüdische Hochzeit dann dort mit dieser Verlobung schon rechtskräftig ist. Ne? Wird der Ehevertrag vorgelesen und der Bräutigam reicht der Braut den Becher oder den Kelch mit Wein und die Braut hat das Recht, das anzunehmen und sie kann es aber auch ablehnen, sie wird nicht gezwungen. So, und wir haben diesen Kelch, den Jesus uns reicht, den Kelch des neuen Bundes, das für uns vergossen wurde, hat jeder Einzelne, der von neuem geboren ist, angenommen und gesagt, ja, Herr. Und trinkt alle daraus. Und das tut zu meinem Gedächtnis, so oft ihr es tut. Deswegen feiert die Urgemeinde jeden Tag das Abendmahl. Sie erinnerte sich jeden Tag daran, dass sie mit Christus verlobt sind. Dass sie den Kelch genommen haben und dieses tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Macht es täglich, macht es in euren Ehen, in euren Familien. Erinnert euch daran, was Christus getan hat. So, ihr habt den Kelch genommen und damit war dieser, dann hat der Bräutigam getrunken und damit wurde praktisch die Verlobung rechtskräftig. Das war schon wie eine geschlossene Ehe. Bloß der Bund war da, aber der Vollzug noch nicht. Weil das hat circa ein Jahr, bis zum Jahr gedauert, ehe der Bräutigam das Haus fertig hatte und dann die Braut heimgeholt hat. Und dieses Heimholen geschah unversehens. Es geschah plötzlich. Die Braut musste jederzeit vorbereitet sein. Und das ist unsere Beziehung, die wir jetzt mit Jesus leben. Wir sind mit Christus verlobt. Wir sind im Geist vereint, aber siehst du jetzt Jesus leibhaftig vor dir, schön wär's, ne? Aber wir sind noch nicht im Himmel, wir sitzen noch nicht am himmlischen Hochzeitsmahl, wo wir mit Jesus die Hochzeit feiern. Das steht noch aus. Der Bräutigam kommt zurück und er zieht's nicht zu lange hin. Wir müssen bereit sein. Versteht ihr? Unser jetziger Zustand ist, wir haben die Welt verlassen, Schritt Nummer 1. Wir haben mit Christus einen Bund geschlossen, wir haben den Kelch genommen und wir erinnern uns daran im Abendmahl. Wir sind mit Christus verlobt, wir haben Ja gesagt zu seinem Statut, zu seinem Eheversprechen, genauso wie zu seinen Eheanforderungen, ne, seine Gebote zu halten und dann empfangen wir all seine Segnungen. Wir haben gesagt, ja, Herr. Und jetzt gehören wir ihm, rechtskräftig. Wir gehören ihm. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind Kinder des Lichts. Und jeder, der ein Verlobter oder eine Verlobte des Messias ist, unterscheidet sich vom Rest der Welt. Es gibt nur Kinder des Lichts und Kinder der Finsternis. Söhne des Teufels und Söhne des Vaters. Es gibt nur zwei Kategorien von Menschen. Wiedergeborene und Nicht-Wiedergeborene. Die verlobt sind mit dem Messias. Und die anderen, die verheiratet sind mit der Welt. Deswegen sagt Jakobus, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wenn ihr die Welt liebt, wieder zurück wollt in das Alte, ist das wie geistlicher Ehebruch. Ein Christ, der wieder zurückgeht in die alten Muster, der wieder zurückgeht in diese alten Dinge, sagt Petrus ziemlich drastisch, ist wie eine Sau, die sich wieder im Schlamm wälzt und ein Hund, der sein Erbrochenes wieder auffrisst. Das ist eine Strategie des Satans. Bloß mal nebenbei. So. Und die er dort nutzt. So. Und deswegen verlassen die Welt. Sonst sind wir in Gottes Augen Ehebrecherinnen, Ehebrecher, weil wir den Verlobungsvertrag nur auf Christus ausgerichtet zu sein, ihn zu lieben, auf ihn zu warten, uns ganz auf ihn zu fokussieren, weil wir den im Herzen und in Taten gebrochen haben. Gott schenkt Buße und Umkehr, aber er warnt uns auch davor. Weil er ist ein eifersüchtiger Gott und er wacht über seiner Braut. Amen. Ihr seht das Ganze, seht ihr in der Beziehung als Vorbild, ne? Zwischen Israel und Gott, Yahweh, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der einen Bund mit ihnen schloss, mit Abraham angefangen, dann über David und dann Mose. Erst Mose, dann David. So, rum wird's richtig. So, das heißt, es ist ein Bündnis Gott, aber er bezeichnete immer Israel als seine Frau. Yahweh, Adonai und Israel als sein Bündnisvolk, seine Frau. Ne? Versteht ihr? Wir kommen halt noch drauf. Ich sage bloß ein paar Grundmuster, dass man die Sachen auch besser versteht, wo es jetzt eigentlich hingeht hier. Und wir im neuen Bund haben Gott als Vater, Abba, lieber Vater, aber wir sind verlobt mit dem Messias, mit seinem Sohn. Jesus ist unser Bräutigam, unser König und wir sind seine Verlobte. Amen. Nochmal, Israel ist immer noch verheiratet mit Gott, Yahweh, Adonai, im alten Bund. Immer noch. Bis der Messias zweite Mal zurückkehrt. Israel ist immer noch die auserwählte Frau Yahwehs. Immer noch. Aber aus Israel, aus den Juden und aus den Heiden hat Gott sich ein Volk erwählt und hat es gesagt, jetzt, das ist die Braut für meinen Sohn. Amen. Das heißt, in Israel gibt es drei verschiedene Arten von Juden. Erstens, die noch stark im alten Bund sind. Und ja, ich schicke das schon mal vor, wir kommen noch drauf. Du kannst die Endzeit sonst nicht verstehen, wenn du diese Grundsätze nicht weißt. Das heißt, es gibt in Israel gottesfürchtige Juden, die im alten Bund mit Yahweh, in diesem alten Bund mit Mose, ein Verhältnis haben. Und das nennt Gott seine Frau. Dann gibt es Juden, die abgefallen sind, die gottlos sind, die säkular sind. Tel Aviv zum Beispiel ist das zweitgrößte LGBT-Gate-Center der Welt. Die haben jetzt mehr Leute, das winzige Land, ne, so groß wie Hessen, hat 200 Abgeordnete zur Klimakonferenz geschickt. Fast die größte Abordnung von allen Nationen. Ne, Miniland schickt die Riesenabordnung. Und ja, die haben es jetzt damit, mit diesem Klima-Ding. So, dass die sind abgefallen von Yahweh. Die kennen ihre Bibel nicht, weil Gott gesagt hat, sollen ja aufhören, Sommer, Winter, Frost und Hitze. Ne? Und der Messias kommt und macht alles neu. Das heißt, es gibt eine große Anzahl von Abgefallenen. Und dann gibt es eine immer stärker werdende Anzahl von Juden, die ihren Messias Yeshua erkannt haben. Amen. Und die Wiedergeboren aus den Nationen bilden die Braut des Messias. So, und unser Status ist jetzt, wir sind mit Christus verlobt. Und 2. Korinther 11, Vers 2 sagt Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche, unbefleckte, züchtige, gottgeweihte, heißt das, Jungfrau dem Christus zuzuführen. Das heißt, die Aufgabe eines Apostels, eines geistlichen Leiters ist, die Gemeinde, die Gläubigen zu Christus zuzuführen als eine reine, keusche, unbefleckte, züchtige und gottgeweihte Jungfrau. Und die Gemeinde darauf vorzubereiten, auf den Tag der Rückkehr von Jesus. Das ist das Haupt. Einer der Hauptaufgaben vom geistlichen Leiter, beziehungsweise Aposteln hier und Lehrern, Hirten und so weiter, Propheten, dass die Gemeinde vorbereitet ist, sich rein hält in ihrem Status als Verlobte und nur eins im Sinn hat, die Rückkehr von Jesus, dem Messias. Amen. So, also wir befinden uns jetzt in diesem Zustand der Verlobung. Und genauso wie ein junger Mann und eine junge Frau jungfräulich, rein, unbefleckt in die Ehe geht, das ist das Beste, was du in deine Ehe mitnehmen kannst, rein, unbefleckt und jungfräulich reinzugehen und dich rein zu bewahren. So ist es Gottes Schöpfungsabsicht und die hat sich nie geändert, auch wenn Welt und Kirche etwas anderes sagen. Ich habe letzte Woche erwähnt, dass dieser Geist, der hinter dieser Lehre Biljam steht und die Lehre der Nikaaliten des Staatskirchentums, dass in Bergamon eng zusammen waren, wo der Thron Satans herrscht. Und in Deutschland ist es genauso. So, einer, der dieses ganz klar kennt, Peter Hane zum Beispiel, das ist ja öffentlich gesprochen worden, du kannst es auch nachlesen. Peter Hane kennt ja alle diesen Fernsehmoderator, also in Deutschland bekannter Mensch. Und er war viele Jahre Ratsvorsitzender der EKD für in diesem 16-köpfigen Sitz, obersten Gremium der evangelischen Kirche. So, und er hat vor kurzem da oben hier in Neudorf, hat er gesagt, die Landeskirche befindet sich in einem lawinenartigen Abstieg, Fall, was die moralischen Grundsätze betrifft, denn Vertreter von Landeskirche sind am Christopher Street Day, das ist dieser Gay-Parade, wo diese ganzen nicht in der Ordnung Gottes lebenden, lieben Menschen auf die Straße gehen, um für ihre Regenbogenrechte zu demonstrieren. Und Vertreter von Landeskirche marschieren dort Seite an Seite, um für die Rechte dieser Menschen einzutreten, weil Gott sie ja so liebt. So. Und er war darüber nicht erfreut. Und das ist nicht ich, der das sagt, sondern einer, der im großen Gremium sitzt und das öffentlich verkündigt. Und da seht ihr diese Zusammenhänge mit der Lehre Biliams und dem Staatskirchentum der Lehre Nikolaiten. Was soll die Gemeinde von Jesus sich reinhalten? Als reine Verlobte für den Messias. So, und heute werden wir anfangen, über das Thema zu sprechen. Ne? Wann kommt Jesus wieder? Interessiert uns ja sehr. Ne? Viele Menschen machen sich jetzt Gedanken um dem, was jetzt so geschieht. Und du hörst die unterschiedlichsten Nachrichten bzw. Predigten und bei YouTube, das geht rauf und runter, die unterschiedlichsten Ansichten. Und die Leute werden letztendlich konfus. So. Und wir wollen heute mal anfangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Wann kommt Jesus zurück? Und es ist ein Stück eine Bibelarbeit. Und ihr kennt dann auch diese Unterlagen, kann ich euch wieder zusenden hier per E-Mail. Und ihr müsst dann rein nach diese Schriftstellen nochmal selber nacharbeiten, weil das macht Sinn. Weil du musst wissen, wann kommt dein Bräutigam zurück. Und was wir heute anfangen, ist etwas, was wie eine Art Grundmuster ist. Das sind Grundkerngedanken. Und wenn du die drinne hast, diese Grundmuster, verstehst du die Endzeit und du verstehst die Offenbarung und du fängst an, die Endzeitreden von Jesus zu verstehen und die Prophetien des Alten Testaments. Also es geht heute um Grundsätze. Und ich versuche mal an dieser Linie zu bleiben, damit wir dann damit arbeiten können. Weil die Verlobte muss wissen, ungefähr wann kommt mein Bräutigam zurück. Und das, was wir jetzt anfangen, ich nehme nur immer ein paar Sequenzen raus von diesen Aussagen, weil das dahinter steht eine Unmenge von Bibelstellen. Im Alten wie im Neuen Testament. Und aus diesem Ganzen ergibt sich jetzt etwas. Es ist wie eine Essenz von vielen, vielen Bibelstellen. Und man muss bei dem ganzen Thema auch dazu sagen, demütigerweise, keiner hat die vollste Erkenntnis in diesem, keiner weltweit. Weil wenn du einfach so grob drüber weggehst, so oberflächlich sagst, oh komm, Jesus kommt dann und das geschieht und dort und dann kommt Jesus zurück. So. Und dann wird es laut ausgerufen, wenn du tiefer reingehst, intensiv die ganzen Schriftstellen von Alten und Neuen Testament miteinander vergleichst, merkst du, nee, so ist es nicht. Da kommen immer mehr Fragen, da kommen immer mehr Dinge, wo du sagst, lehn dich nicht zu weit raus. Und bei Daniel 12 steht, hat der Engel zu Daniel gesagt, versiegle diese Worte bis zum Ende, wir leben am Ende, und dann werden die Verständigen Verständnis und Erkenntnis erlangen. Das heißt, je näher wir diesen Tag rücken, umso mehr Erkenntnis und Offenbarung setzt der Herr frei. Und das, was wir heute anfangen zu sprechen, ist ein Grundmuster, ist ein Maß von Offenbarung und Erkenntnis, mit dem du arbeiten kannst. Und das ist nicht oberflächlich irgendwann genommen, sondern es ist eine Substanz aus dem Wort Gottes. Und davon kannst du sicher sein, dass das so eintrifft. Wir haben auf der Webseite haben ja verschiedene Prophetien. Unter anderem diese Prophetie dieses Bruders aus 1965, Stanley Fordham. Und er hat damals verschiedene Dinge prophezeit. Er hat eine letzte Ernte, eine Ausgießung des Geistes prophezeit und die dient aber dazu, das Volk Gottes auf die Zeit der extremen Dunkelheit vorzubereiten. Das heißt, diese letzte Ernte, diese Ausgießung des Heiligen Geistes gießt der Herr aus, erstens, damit viele Menschen noch zu dieser Verlobten des Messias dazukommen und zweitens, damit die Gemeinde vorbereitet ist für die Zeit der Finsternis und der Dunkelheit und Bedrängnis. So, und dann sagt Jesus durch diesen Mann oder zu ihm, ich warne dich, fleißig, ernsthaft mein Wort zu durchforschen betreffs der letzten Tage, denn alles, was darin geschrieben steht, wird geschehen. Das heißt, er sagt zu ihm, durchforsche eifrig die Schriften fleißig in Bezug auf die letzten Tage, denn alles, was dort geschrieben steht, wird geschehen. Und zwar die Schriften, meint Jesus immer, die gesamte Schrift, das alttestamentliche, prophetische und dann seine Reden bis hin zur Offenbarung. So, und wir werden heute mal anfangen, dieses Thema, wann kommt Jesus wieder, in einen Zusammenhang zu setzen mit dem Tag des Herrn. Weil es gibt einen Zusammenhang, manche trennen das, die Wiederkunft von Jesus als Bräutigam und der Tag des Herrn ist für die meisten Christen etwas vollkommen anderes. Aber ich sage dir, das stimmt nicht. Sondern die Wiederkunft Jesus, die Frage, wann kommt Jesus wieder, ist immer gekoppelt mit dem Tag des Herrn. Und dieses Grundverständnis möchte ich euch heute gerne vermitteln. Und wenn du das drinne hast, verstehst du die prophetischen Worte des Alten und Neuen Testamentes. Prophetischen Worte. So, als erstes gehen wir mal der Frage nach, nicht wann kommt Jesus wieder, sondern warum kommt Jesus wieder. Und das verstehst du auch nur auf der Grundlage dessen, was ich vorher gesagt habe, dass wir Verlobte des Messias sind. Und so sagt Jesus in Johannes 14, Vers 1 und 3 bis 3, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das heißt, der Grund, warum der Messias zurückkehrt, ist in erster Linie seine Braut. Der Grund, warum er zurückkehrt, ist, seine Verlobte nach Hause zu holen, um die Vereinigung, ne, ich deute das auf Christus und die Gemeinde, dieses Geheimnis, um mit seiner Braut eins zu werden und um mit ihr gemeinsam in einem Haus, in einer Stadt zu wohnen, um mit seiner Braut gemeinsam zu regieren. Das ist der Grund, warum Jesus wiederkommt. Und dieses ist viel wichtiger als die Frage, wann. Er kommt für dich und mich zurück, um dich heimzuholen, denn er hat eine Stätte bereitet. So, und dann das Nächste. Und Paulus erwähnt das sehr ausführlich. Und das ist eigentlich die ausführlichste Stelle im 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, die davon spricht, wie das Ganze ausschaut, diese Heimholung der Braut des Messias. So, und das steht im 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Und so sagt Paulus, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Diese Aussage finde ich sehr interessant, weil Paulus ja sagt, das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, weil das, was er jetzt hier mitteilt und was die Wiederkunft von Jesus betrifft, wie das ausschaut, die Heimholung der Braut, steht so nicht im Alten Testament. findest du nicht im Alten Testament. Du findest diesen Hinweis von Jesus in Johannes 4, Vers 3. Auch viel mehr hat er da auch nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ich gehe hin, euch in die Städte bereiten, ich komme wieder, euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und dann sagt er dem Paulus, ist er persönlich begegnet, sagt er, wie das Ganze ausschaut. Das ist ein Wort des Herrn, was dann erst als Offenbarung gegeben wurde, weil es einen Unterschied gibt im Verhältnis, in der Beziehung zum Tag des Herrn der letzten Tage zwischen Israel und der Gemeinde. Wie ich schon gesagt habe, Israel ist die Frau von Jahwe und die Gemeinde ist die Braut des Messias. Das ist unterschiedlich. Und diese Offenbarung hat Jesus weitergegeben nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Und dann sagt er, das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, also der Messias, der Bräutigam wird, kommen, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, er wird vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das heißt, er spricht davon, dass der Messias kommt, wenn ein Befehl von Gott ergeht, dann schreit er zu einem Erzengel, vielleicht Michael, da gibt einen lauten, vielleicht hört man das sogar auf der Erde, ein lauter Schrei, ein Ruf des Erzengels. Und dann erschallt die Posaune Gottes, also ein Schofar, was von Gott selbst geblasen wird. Hier steht die Posaune Gottes, die bläst Gott, der Vater selbst. Und Jesus wird vom Himmel herabkommen, aber bloß bis in den Wolken. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet einander mit diesen Worten. Jesus hat es ihm selber gesagt. So wird es ausschauen, wenn ich für meine Braut zurückkehre. Ich komme bis in die Wolken, die Toten werden zuerst auferstehen, dann in einem, das geht alles in einem Bruchteil von einer Sekunde, werden die Lebenden verwandelt werden und sie werden mit den auferweckten Toten gemeinsam entrückt werden in die Wolken, also Herrlichkeitswolken, auf jeden Fall kommt Jesus nicht auf die Erde runter, sondern in den Wolken werden wir zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, ganz klar, in die Luft. Und dort in den Wolken werden wir den Messias treffen. Also er kommt nicht runter, sondern wir kommen hoch. Er kommt ein Stück entgegen, also vom dritten Himmel bis in die Atmosphäre. Und dann sorgt er dafür, dass seine Braut aus dieser Erde in dieses dorthin entrückt wird, wo er sich dort aufhält mit seinen Engeln. Wir gehen bloß die Stellen erstmal durch und dann gehen wir dort tiefer rein. Die nächste Stelle, die das auch nochmal klar beschreibt, ist 1. Korinther 15, 51, 52. Die zitiere ich bloß. Dort sagt Paulus wieder, beim Schall der letzten Posaune werden die Toten auferstehen unverweslich und wir, die wir übrig bleiben, werden in einem Augenblick verwandelt und haben denselben Körper wie Jesus. Das geht alles im Bruchteil von einer Sekunde. Was die letzte Posaune bedeutet, ist wieder ein spezielles Thema. Werden wir uns heute nicht tiefer reingeben. Dann geht es weiter. Offenbarung 3, Vers 10 und 11. Und das ist wieder eine Aussage von Jesus. Ich habe 3 von ihm und 2 von Paulus. Offenbarung 3, Vers 10 und 11. Das ist wieder, wo Jesus dann in den Sendschreiben spricht, das heißt, da ist er auferstanden und erscheint dann ca. 90 nach Christus dem Johannes und teilt ihm das mit. Und das sagt Jesus an die Gemeinde in Philadelphia, Kapitel 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone nehme. So, da Vers 11, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, dann nimm mit niemand dir diese Würde, diese Krone der Verlobten nehmen kann. Sei vorbereitet, spricht da ganz klar von seiner Rückkehr für seine Braut, die die Krone im Geist schon hat, ne, den Siegeskranz. So, und dann sagt er zu dieser Gemeinde, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, weil du es bewahrt hast, weil du die Schriften durchforscht hast und weil du ausgeharrt hast bis zu diesem Tag, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die über die Erde, die auf der Erde wohnen. Hier spricht er davon, dass er seine Gemeinde vor etwas bewahrt, was über die ganze Erde kommt. Und das ist der Tag des Herrn. So, und hier steht vor etwas, das heißt, er nimmt sie praktisch wie vorneweg, dann raus. Aber die wortwörtliche Übersetzung heißt aus der Versuchung heraus. Und das trifft wahrscheinlich, meiner Achtung nach, trifft es den Kern noch ein bisschen besser, weil es gibt eine Zeit, wo eine Prüfung, eine Bedrängnis ist auf der Erde, aber an einem bestimmten Punkt, wortwörtlich steht, aus der Versuchung, aus der Prüfung, aus diesem Zustand heraus. Wir haben dann später noch eine Schriftstelle, die genau denselben Inhalt hat, weil manche das ein bisschen anders auslegen. Aber diesen selben Inhalt findest du auch im Petrusbrief. Aus einer Versuchung heraus, aus dieser Prüfung heraus zu retten. So, und die dritte Schriftstelle von Jesus ist Lukas 21, 34 bis 36. Das heißt, wir gehen gründlich mal diese Stellen durch, damit du vom Wort Gottes her ein Fundament hast, was in dir eine Substanz baut, wo du weißt, genau, ja, so ist es. Und hier sagt Jesus selbst, nachdem er von der Endzeit spricht, den verschiedenen Zeichen und so weiter, und dann sagt er im Kapitel 21, Vers 34 bis 36, habt aber Acht auf euch selbst. Und das schreibt er oder spricht er zu seiner Verlobten und er sagt, pass auf dich auf. Achte nicht darauf in erster Linie, was um dich herum geschieht. Weil zuvor erwähnt er alle möglichen Zeichen, die geschehen werden. Und dann sagt er, hab die Zeichen im Blick, aber in erster Linie achte auf dich selbst. Genauso wie die Verlobte in diesem Zeitraum, wo da nach der Verlobung auf den Bräutigam wartet, geht sie ihrem Alltag nach, das geschehen Dinge, aber sie hat nur eins im Sinn, als erstes ihren Bräutigam und achtet darauf, dass sie vorbereitet ist. Und das spricht Jesus an die Gemeinde und das ist unser Fokus und das möchte der Heilige Geist ja jetzt in dieser Zeit bei uns hervorbringen, dieses Achten auf uns selbst. Und auf was sollen wir achten? Hier steht, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei, Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über die ganze Erde kommen oder wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Hier spricht Jesus davon, dass wir als seine Verlobte, als seine Braut, die auf ihn wartet, auf sich selbst Acht haben muss und sich hüten muss vor Völlerei, vor Trunkenheit und vor Lebenssorgen. Weil das Herz beschwert, es macht das Herz dumpf. Und du hast keine Erwartung mehr und dieser Tag, der nachher anspricht, Vers 34, das ist der Tag des Herrn, damit der Tag des Herrn nicht plötzlich unvorhergesehen auf seine Gemeinde kommt. Denn er wird wie ein Fallstrick über alle Menschen kommen auf der gesamten Erde. Das ist der Tag des Herrn. Er wird auf der ganzen Erde zur selben Zeit eintreffen. Und Jesus sagt zu seiner Gemeinde, habt Acht auf euch selbst und lasst euch nicht beschweren durch Völlerei, durch Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Und das ist ein klares Wort auch für unsere jetzige Zeit. Auch viele Christen sind in erster Linie beschäftigt mit den derzeitigen Umständen, mit Corona, mit Impfung, ja oder nein, und was kommt noch? Impfpflicht oder ja oder nein? Und viele sind damit wie lahmgelegt. Und der Herr sagt, und versuchen dann dieses Innere, irgendwo sich eine Entspannung zu verschaffen, weil sie diesen Druck nicht aushalten und versuchen das dann, wie es hier steht, in Trunkenheit, also Alkohol, Völlerei, zu viel Essen oder dann in Spielsucht oder Mädchen. Mit Mädchen irgendwo Entspannung und zu viel in diesen Bereichen sich dort zu bewegen. Und genau das ist der falsche Weg. Wenn die Lebenssorgen da sind, dann geh zu Jesus, geh zu deinem Bräutigam, richte dich auf ihn aus und lass dich weder durch Völlerei noch durch Alkohol noch durch Lebenssorgen daran hindern, bereit zu sein. Das ist eine ganz klare, ernste Botschaft von Jesus. Amen. Du hörst heute viel mehr Christen darüber reden, über Corona und Impfung, als über Jesus und seine Rückkehr. Es ist wichtig, diese Zusammenhänge zu wissen. Viele Christen sind genauso naiv. Die glauben alles, was ihnen beigebracht wird vom Mainstream. Jetzt hat mein Bruder gesagt, damals die Israeliten, die haben ja die 7 kanaanitischen Stämme dort, ne? Wurden ja vertrieben. Und sagt er, heute ist ein 8er dazugekommen, das sind die Medianiter. Also unser Kampf geht nicht gegen die Kanaaniter und Perisiter, Jebusiter, Kirkaschiter, Babysitter und so, ne? Sondern unser Kampf geht heutzutage gegen die Medianiter. Da hat er wohl recht. Wenn die Medianiter dein Herz beschweren, deine Gedanken ausfüllen, bist du nicht bereit, wenn der Tag des Herrn kommt plötzlich, auf diese Menschheit kommst, weil du beeinflusst bist vom Einfluss der Medianiter. Es ist wichtig, diese Dinge zu wissen und die Hintergründe. Aber dann leg's beiseite. Hab keine Furcht vor diesen Dingen. Der Herr bringt seine Gemeinde durch. Ihr Lieben, es ist erst der Anfang. Ich habe gestern mit dem geistlichen Leiter getroffen, wo wir beim Chanukka-Fest waren, beim Roman, und da hat das ähnlich. Genau dieselbe Meinung. Das fand ich gut. Ihr Lieben, nehmt es zur Kenntnis, aber lasst euch dort von diesen Dingen nicht beeinflussen. Dass eure Herzen beschwert werden. Denn wie ein Fallstrick wird dieser Tag über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Was sollen wir tun? Darum wachet jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also bitte und flehe darum, dass du gewürdigt wirst, diesem allen zu entfliehen, von Jesus herausgenommen zu werden, von dem, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen, vor deinem Bräutigam zu stehen. Amen. Das ist unsere Aufgabe, unser Hauptaufmerk. Habe Acht auf dich selbst. Fang an zu bitten und zu flehen. Hast du schon mal in letzter Zeit angefangen zu flehen? Nee, was jetzt aktuell ist, sondern zu flehen, dass du gewürdigt wirst, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Der Herr möchte unseren Fokus von den jetzigen Problemen etwas weglenken. Sonst sind wir zu sehr fokussiert. Wie das Kaninchen vor der Python. Sondern der Herr möchte, dass wir die Dinge wahrnehmen. Und dann schau auf deinen Meister und sei vorbereitet, dass du gewürdigt wirst. Wachet und betet, wachet und betet, wachet und betet. Sucht ihn, betet ihn an. Durchforsche das Wort, sagt Jesus zu dem Bruder. Ich warne dich, forsche fleißig und ernsthaft im Wort betreffs der letzten Tage. Denn alles, was geschrieben steht, wird alles buchstäblich geschehen. Vergrab dich nicht in alle möglichen Theorien. Vergrab dich in die Prophetien. Ich gebe da heute mal ein paar Stellen, die du dazu nutzen kannst. Vergrab dich dort rein und bau deine geistige Substanz. Das hilft dir. Amen. Das andere bringt bloß Angst. Und der Herr wird uns rausnehmen, damit wir vor ihm stehen. So, und jetzt gehen wir mal da rein, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt mit dieser Rückkehr des Meisters. Und ich habe die 2 Stellen von Paulus und 3 Stellen von Jesus selbst, wo er davon spricht, dass er kommt für seine Braut, sie heimzuholen, dass es eine Zeit von Bedrängnis sein wird, eine finstere Zeit, und dass er sie an einem bestimmten Punkt, er sagt nie wann, Das finde ich nicht so gut. Ne? Er sagt nur, es kommt eine Finsterzeit und an einem bestimmten Punkt wird er die Gemeinde rausholen. Und zwar die, die gewürdigt werden, rausgeholt zu werden. Die, die auf sich selbst achten, die wachsam sind, die bereit sind, die diese Dinge ganz klar im Blick haben. So, und jetzt gehen wir zu Paulus, weil Paulus hat hier doch eine starke Offenbarung von Jesus erhalten. Im 1. Thessalonicher 5, unmittelbar nachdem er über die Entrückung gesprochen hat, das haben wir alles jetzt, den ganzen Text habe ich ja vorgelesen, 1. Thessalonicher 4, und da sagt er, wir werden zum Herrn entrückt, in die Wolken und so weiter, Vers 18, tröstet mit diesen Worten. So, und die meisten Christen hören hier auf. Die sagen, die Entrückung kommt und ich bin dabei. Der Herr sagt, bete, dass du gewürdigt wirst, dass du dabei bist. Es ist nicht einfach so, ich bin Christ und bin dabei. Wer wacht und betet? Die Braut, die auf ihren Bräutigam wartet, und ich schiebe schon mal eine Stelle vorher rein, Hebräer 9, 28, Jesus kommt das zweite Mal zurück, nicht der Sünde wegen, sondern denen, die sehnsüchtig auf ihn warten, zum Heil. Das heißt, die Braut wartet sehnsüchtig auf ihren Bräutigam. Und für die kommt er zurück. Es gibt auch welche, die gelassen werden. Und Jesus ermutigt und regelrecht ermahnt seine Braut, sei Teil derer, die ich würdig finde, dass ich sie holen kann. So, zurück zu 1. Thessalonicher 4. Und hier nach diesem Kapitel über die Entrückung macht Paulus weiter, weil die Thessalonicher hatten ja sofort die Frage, wie wir auch wann. Morgen. Und Paulus sagt, Vers Kapitel 5, es geht gleich fließend weiter. Und du musst diesen Zusammenhang, möchte ich euch aus dem 1. und 2. Thessalonicher Brief heute mal rausarbeiten, zwischen der Wiederkunft Jesu, der Heimholung der Braut und dem Tag des Herrn. Es gibt so einen engen Zusammenhang. Ihr seht hier, Kapitel 5 macht sofort dort weiter. Früher gab es diese Kapitel nicht, sondern der Brief wurde durchgehend geschrieben. Von den Zeitpunkten und Zeiten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Paulus hätte dann mal gesagt, im Jahre so und so kommt Jesus wieder. Oder wenigstens mal ein paar nähere Indizien. Ne? Von den Zeiten und Zeitpunkten brauche ich euch nicht zu schreiben. Dann geht es weiter, Vers 2. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie der Dieb in der Nacht. Versteht ihr? Die Entrückung, Heimholung der Braut bis in die Wolken, hinweggerissen zu ihm, vereint mit dem Christus. Dann sagt er von dem Zeitpunkt, wisst ihr, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Denn ihr wisst genau, dass dieser Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und hier ist Paulus das erste Mal, wo er den Begriff Tag des Herrn verwendet. Und Paulus war ein Jude. Und der Begriff, der Tag des Herrn, den findest du viele Male in den alttestamentlichen prophetischen Worten. Und der Tag des Herrn ist immer der Tag des Herrn. Wer ist der Herr? Der Messias, Jesus, ist damit gemeint. Sein Tag. Und das betrifft sein zweites Kommen auf die Erde. Und Paulus sagt, dieser Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Vers 3, Frieden und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfalle. Ihr seid Söhne, Krieger des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Hier sagt Paulus, dieser Tag des Herrn kommt plötzlich unerwartet wie die Wehen auf eine schwangere Frau. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, vollkommen unerwartet für die, die nicht vorbereitet sind. Und dann sagt er zur Gemeinde, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen kann. Ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Und somit meint Paulus, ihr habt ein stückweisen Master Offenbarung und Erkenntnis, sodass ihr die Zeiten erkennen könnt, dass dieser Tag, wenn er kommt, euch nicht überrascht. Dann im 2. Thessalonicher macht er dort weiter, fängt er an, diese Dinge nochmal zu erklären und noch tiefer reinzugehen, das noch genauer auszuformulieren. Weil nach diesen Aussagen lest er dann im zweiten Brief dann nochmal, dass bei den Thessalonischern hatte er ganz viel über das Thema gesprochen. Und jetzt waren sie, ne, der zweite Brief war noch nicht da, gab es unter ihnen die Haltung, dass einige doch ihre Arbeit einfach aufgegeben haben. Die haben nichts mehr gemacht. Die haben gesagt, der Tag des Herrn kommt ja so, morgen oder nächste Woche, da kommt Jesus wieder. Und warum sollten wir dann noch auf Arbeit gehen? Ich habe jetzt mehrmals gehört, diese Aussage, ähnliche Art, warum soll ich denn noch auf Arbeit gehen, warum soll ich denn noch am Haus was bauen, ist das so für alles fürs Gerichtsfeuer. Weil das Feuer des Gerichts kommt, definitiv, und was du auch so schön baust zu Hause, das ist nur bis zu dem Tag, wo Jesus kommt, weil dann auch unser schönes Häuschen wird eines Tages vom Gerichtsfeuer verzehrt. Also hat der Bruder gesagt, okay, da mache ich ja alles bloß, damit es besser brennt. Oder? Wenn das Gerichtsfeuer kommt, warum soll ich mich dann noch mit dem Chef, warum soll ich noch auf Arbeit gehen, wenn das so das Geld, was ich mir dann kaufe, alles fürs Feuer ist. Ich sagte, du musst trotzdem, die Schrift sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Da hat Paulus an die Thessalonicher geschrieben. Du musst schon arbeiten, damit dein Lebensunterhalt verdienst. Du musst auch schön, also du kannst doch nicht dein Haus und Wohnung einfach so runterkommen lassen, sondern das ist auch ein Zeichen nach außen hin. Du sollst das nicht als Götze ran, ja? Sondern nur, damit man gut leben kann. Den Gedanken habe ich mir noch gar nicht gemacht, dass wir zu Hause haben, wo wir leben, dass das mal vom Feuer verzerrt wird. Es stimmt, die Bibel spricht davon, aber wir wohnen trotzdem froh und dankbar, dort wo wir jetzt sind. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Gut, aber der Tag des Herrn, und dann war es bei den Thessalonischen so, dass die nicht mehr auf Arbeit gegangen sind. Und das weist Paulus ganz scharf zurecht. Und deswegen schreibt er hier den zweiten Brief. Im ersten Kapitel steht tatsächlich im Vers 8, dass Jesus kommt mit flammendem Feuer am Tag des Herrn. Aber wir fangen in Kapitel 2. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 8. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung. Hier geht es um diese Vereinigung des Messias mit seiner Braut. Mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus, also der Tag des Herrn, schon da. Das heißt, diese Gemeinde hatte Info bekommen, Jesus kommt zurück. So, und dann kamen religiöse Geister rein. Und die fingen plötzlich an, überzogene Dinge zu sprechen, haben die anderen dadurch in Schrecken versetzt oder durch einen Geist noch Wort. Oder sie haben Briefe geschrieben, die waren angeblich von Paulus und morgen kommt der Herr wieder und der Tag des Herrn steht bevor. Ihr Lieben, das Fake News gab es schon damals. Paulus beschreibt den ganzen Vers 2 als Fake News. Und die gibt es nicht nur heute, in den Medien aller Art, sondern die gab es schon damals. Die haben auch schon Briefe geschrieben. Keine elektronischen, aber handgeschrieben. So, und heute ist das YouTube, ne, ist voll von Fake News. Als ob der Tag des Christus schon da wäre. Du kannst es beobachten, jedes Mal, wenn es Richtung September geht, kommen bestimmte Einträge, Rosh Hashanah, 2021 kommt, die letzten Jahre gab es meistens Prophetien, so bis zum September. Rosh Hashanah, das ist ja das jüdische Fest der letzten Posaune, zu dem Jesus wahrscheinlich doch wiederkommt. Also 2020 ist soweit. War es nicht, war es 2021. September ist vorbei, Jesus war noch nicht gekommen. Rosh Hashanah 2000, ihr könnt es beobachten, ganz nett so. Reinschauen und irgendwann im Laufe des Tages, bis meistens so kurz vor dem Rosh Hashanah, findest du YouTube-Einträge und die behaupten, der Herr ist mir erschienen, ich habe einen Traum gehabt. Und Rosh Hashanah 2022 kommt Jesus. Lasst euch nicht erschüttern und durcheinander bringen, als ob der Tag des Christus schon da wäre. Hör nicht auf diese Fake News. Der Tag kommt plötzlich, unerwartet. Jesus hat gesagt, wachet und betet. Der Tag kommt wie die Wehen auf eine schwangere Frau, da kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wieso kann dann ein Mensch sagen, Jesus kommt Rosh Hashanah 2021 oder 22 jetzt? 21 ist schon vorbei. Also ich meine, Rosh Hashanah ist ja auch noch so. Dann sagt der Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies schon mal gesagt habe, als ich bei euch war? Er erinnert sie daran. Ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, der jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Und hier gibt Paulus ganz klare Indizien. Er sagt doch ganz klar, lasst euch von niemandem in keinster Weise verwirren und durcheinander bringen. Denn dieser Tag des Herrn kommt nicht, bevor drei Dinge geschehen sind. Ja, danke, Paulus. Jetzt wirst du mal ein bisschen konkreter. Ne? So, jetzt spricht er hier, der Tag des Herrn kommt nicht, bevor diese Dinge geschehen. Seht ihr diesen Zusammenhang? Im Vers 1 spricht er darüber unsere Vereinigung mit dem Messias, also die Vereinigung des Verlobten mit dem Bräutigam, mit Jesus. Und dann sagt er wieder in den nächsten Versen, der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass das geschieht. Er bringt wieder die Vereinigung des Messias mit seiner Braut in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Tag des Herrn. Genauso wie im 1. Thessalonicher 4 und dann im Kapitel 5. Also, ihr Lieben, und das möchte der Herr euch heute mitteilen, weil wenn du das verstanden hast, die Wiederkunft von Jesus und der Tag des Herrn, dann lässt du dich nicht einfach so von Briefen, Geisterfahrungen, Träumen, Visionen, YouTube-Einträgen verwirren und durcheinanderbringen. Du sagst, nein, das steht geschrieben. Deswegen sollen wir uns in dieser Zeit im Wort Gottes vergraben und vertiefen und schürfen, bis wir eine Substanz in unseren Herzen haben. Weil das ist Sicherheit und du kannst das unterscheiden, was von Gott ist, was nicht. Weil die letzte Zeit ist geprägt von massiven Verführungen, falschen Lehren, Falschaussagen. Und das baut in dir, du musst natürlich das Haus dann oben mit beschäftigen, ne? Das baut in dir eine Substanz. Lieben, ich kann jetzt darüber reden, das sind Stunden Bibelstudium dahinter. Und was ich noch gelesen habe dazu, das ist nur eine Essenz draus, das sind viele Stunden. Bei mir ist das mittlerweile zu einer Substanz geworden, wo ich weiß, genauso ist es. Nicht hier oben, sondern hier tief drin. So, und jetzt habe ich drei Schriftstellen, jetzt geht es mal um den Tag des Herrn, die eine Kurzdefinition beschreiben, was der Tag des Herrn eigentlich ist. Und das sind nicht meine Definitionen, sondern ich lasse die Schrift hier sprechen. Und zwar Jesaja 61, Vers 2. Ihr kennt diesen Abschnitt alle ganz gut, das ist ein sehr bekannter Text. Aber ich nehme jetzt den Vers 2, hier spricht der Messias, ne? Der Geist des Herrn ruht auf ihnen, das, was der Messias alles tut. Am Vers 2 steht, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Das heißt, der Messias wird beides tun. Er wird das Gnadenjahr des Herrn verkündigen und den Tag der Rache, der Vergeltung unseres Gottes. Also der Tag des Herrn besteht aus mindestens zwei Elementen, Kurzdefinition. Es ist Gnade und es ist Vergeltung. Es ist ein Tag der Gnade oder ein Jahr der Gnade. Also das heißt, der Tag des Herrn ist nicht nur auf einen 24-Stunden-Tag bezogen, sondern eine längere Periode. Hast du schon hier ein Jahr und ein Tag. Es ist Gnade und es ist Vergeltung und Rache Gottes. Und interessanterweise, als Jesus in der Synagoge in Kapernaum, ich muss mal zum Herrn beten, dass wir dorthin kommen, ne? Das war so schön, dort zu sitzen, die Grundsteine noch aus der Zeit von Jesus, Kapernaum am See, und da habe ich gerne gesessen. Und dort habe ich auch die Bibelstellen dann mehr gelesen, was Jesus in dieser Synagoge gesprochen hat. Und genau dort in Kapernaum hat er die Schriftrolle, ne, die in der Synagoge jeden Schabbat vorgelesen wird, hat er genommen, hat sie aufgerollt. Und was hatte er? Jesaja 61, Vers 1 und 2. So, und da sagt er, dieses Schriftwort ist vor euren Augen erfüllt. Das heißt, Jesus, der Messias, steht vor den Juden in Kapernaum und sagt, das, was hier der Prophet Jesaja verheißen hat, das steht vor euch. Ich bin es, der es erfüllt. So, und wenn du das aufmerksam durchliest, in Lukas 4, gebe ich euch mal einen Tipp. Lest das mal durch. Lukas 4, 18 bis 21, wie Jesus diese Schriftstelle zitiert. Und er, weißt du, was Jesus dort macht? Er liest bis hierher, in Lukas 4, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Dann klappt er die Schriftrolle zu oder rollt sie zusammen und legt sie wieder weg. Jesus hört mitten im Vers auf. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nee. Du kannst da drunter schreiben, Lukas 4, 18 bis 21, kannst nachprüfen, dass es stimmt, was ich sage. Ich habe es halt früh extra nochmal nachgeguckt, wo es steht. Jesus hört auf, ich verkündige das Gnadenjahr des Herrn, rollt die Schriftrolle zusammen und gibt es diesem Synagogenvorsteher. Und dann sagt er, das hat sich vor euren Augen erfüllt. Weil Jesus, es ist sein Tag, der Tag des Herrn, beginnt immer mit Gnade. Und dann für diejenigen, die die Gnade abweisen, die sie nicht annehmen, mit einer krassen Vergeltung, Rache und Gericht. Und weil der Messias das erste Mal gekommen ist, Jesus ist ja das lebendige Wort, und weil er Gnade gebracht hat und wir immer noch in der Gnade leben, hat er mitten im Satz aufgehört, die Schriftrolle zusammengeklappt und zurückgegeben. Weil der Tag, wie steht es hier? Nochmal. Das angenehme Jahr des Herrn, und wir leben immer noch da drin, und der Tag der Rache, im Alten Testament gibt es eine Stelle, das ist umgedreht, da gibt es einen Tag der Gnade und ein Jahr der Rache. Und den Tag der Rache unseres Gottes, das kommt erst noch, und das ist der Tag des Herrn. Gnade und Rache oder Vergeltung. Und weil Jesus das erste Mal gekommen ist, um zu retten, um Gnade zu schenken und nicht um zu richten, zu vergelten, hat er dort diesen Satz in der Mitte beendet. Aber dieser zweite Teil dieses Verses kommt am Tag des Herrn. Kurzdefinition, Gnade, und wer die Gnade ablehnt, Vergeltung, der Tag des Herrn. Die nächste Stelle, die auch immer nur ein Vers, das lässt sich für uns jetzt besser einprägen, als wie das ganze Kapitel. 2. Petrus 2, Vers 9. Hier spricht Petrus über Gerichte, die schon mal auf der Erde stattgefunden haben, historische Gerichte, die ein Sinnbild sind für den Tag des Herrn. Zwar bei Noah und die Flut, Lot und Sodom und Gomorra. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Aber dann macht er dort ein Summa summarum und er gibt uns hier im Vers 9 eine Kurzdefinition vom Tag des Herrn, wo er diese historischen Gerichte von Noah und Lot, also Sodom, Gomorra und die Sintflut, wo er das Muster rausnimmt und er sagt, das kann man draus nehmen und das geschieht in der Zukunft am Tag des Herrn. Und sagt er Vers 9, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen, aus der Versuchung zu erretten. Kommt euch das bekannt vor? Das ist dasselbe Wortlaut, wie Jesus spricht in Offenbarung 3, Vers 10. Die Worte festgehalten haben, die das Wort vom Ausharren an mich festgehalten haben, die werde ich herausretten aus der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Weil manche sagen, in der King James Bibel, glaube ich, heißt das, bewahren durch diese, nee. Es ist dasselbe, im griechischen Urtext steht, herausretten aus der Versuchung. Und hier hast du die zweite Bibelstelle, die genau dasselbe belegt. Und zwar am Tag des Herrn, die Gottesfürchtigen weiß der Herr aus der Versuchung, aus der Bedrängnis herauszuretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Gnade für die Gottesfürchtigen, ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung. Gnade für die Gottesfürchtigen und Bestrafung für die Gottlosen. Saraja 14, Vers 9 bringt dann noch den dritten Punkt zum Tag des Herrn dazu, weil damit hört es nicht auf. Der Tag des Herrn ist nicht nur Annahme der Gottesfürchtigen und Rache für die Gottlosen, sondern es gibt da einen dritten Punkt, ein Ziel, wo der Tag des Herrn hinkommt, weil Jesus ist ja der König, der zurückkehrt. Und dort steht Saraja 14, Vers 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. So, die Kurzdefinition vom Tag des Herrn. Erstens, Errettung, Bewahrung der Gottesfürchtigen. Beachtet den Unterschied, den man auch tief herausarbeiten werden, zwischen Israel, dem Volk Israel, die Bewahrung des gottesfürchtigen Überrests in der Zukunft und der Gemeinde. Die Gemeinde erfährt Auferstehung der Toten, Entrückung. Und Entrückung heißt im Griechischen harpazo. Und das heißt zu Deutsch etwas gewaltsam, mit Gewalt wegreißen und an sich reißen. Das heißt nicht einfach, ich gehe jetzt in die Läden, die jetzt ohne 2G-Regel sind und nehme mir etwas aus dem Regal und bezahle dann. So ganz gemächlich. Nee. Das heißt, Harpazo bedeutet gewaltsam wegreißen im Bruchteil von einer Sekunde und an sich reißen. Und das macht der Messias, das macht Jesus, wenn er für seine Braut kommt. Die Toten, die auferweckt sind, und wir, pop, du bist weg in einem Bruchteil von, er reißt dich gewaltsam weg und zwar zu sich. Und das bedeutet hinversammeln zu ihm. Du kannst dich da nicht vorbereiten in dem Moment. Du musst vorbereitet sein, um gewürdigt zu werden, hinweggerissen zu werden. Das geschieht plötzlich. Der zweite Punkt ist, es kommt Gericht dann über die Gottlosen unmittelbar danach. Und das dritte Merkmal des Tages des Herrn ist die Aufrichtung der Königsherrschaft von Jesus Christus hier auf dieser Erde, sein tausendjähriges Friedensreich. So, ich habe es nochmal in einen Satz zusammengefasst. Der Tag des Herrn beginnt mit der Entrückung der Brautgemeinde, die Auferstehung ist damit inbegriffen, und reicht bis zur Aufrichtung der Königsherrschaft von Jesus Christus auf der Erde. Und diesen ganzen Abschnitt bezeichnet die Schrift als Tag des Herrn. So, und jetzt wollen wir nochmal ein paar Merkmale des Tages des Herrn anhand der Schriftstellen nochmal rausarbeiten, damit du weißt, um was es geht an diesem Tag. Erstens, Matthäus 24, Vers 36. Dort sagt Jesus selbst, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Das heißt, niemand kennt diesen Talk. Versteht ihr? Und du kannst alle, die dir einen Brief schreiben, die dir eine Predigt weitervermitteln oder wo du bei YouTube drauf kommst, alle, die dir irgendeinen Talk vermitteln wollen, kannst du löschen. Weil Jesus sagt, er kennt den Talk nicht, die Engel kennen ihn nicht, nur der Vater im Himmel. Und wenn Jesus sagt, er kennt ihn nicht und die Engel nicht, welcher Mensch behauptet denn dann, dass er den Talk kennt? Also anhand dieses Verses kannst du schon all das mal aussortieren, die mit Daten arbeiten. Das war der erste Merkmal. Zweitens, der Tag des Herrn, haben wir gelesen in Lukas 21, 34, 35, der Tag des Herrn, der kommt unversehens, unvorbereitet für die, die nicht bereitet sind. Er kommt plötzlich unvorhersehens wie ein Fallstrick über die ganzen Menschen der ganzen Erde. No, früher, als man noch der Stülpner Karl hier seine Fallen gestellt hat im Erzgebirge, um den armen Leuten dann die Hasen zu geben, da hat er Hasen wurden mit Schlingen gefangen. So. Und dann hat er seine Schlinge gelegt oder dann aufgehangen. Und wenn das Häschen in die Nähe kam, pop, dann hat es die Schlinge zugezogen. Und das ist dasselbe Bild, was Jesus verwendet. Dieser Fallstrick, diese Schlinge kommt auf alle Menschen der ganzen Erde zum selben Zeitpunkt. Das ist der Tag des Herrn. Kein Mensch ist ausgenommen. Das nächste Merkmal, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, hat Paulus 1. Thessalonicher 5, Vers 2 geschrieben. Also ein Dieb kommt in der Nacht, wenn keiner dran denkt und keiner vorbereitet ist. So kommt der Tag des Herrn für die Menschen, die nicht vorbereitet sind. So, und diese Aussage, der Dieb in der Nacht, es kommt aus dem, jeder Jude wusste, um was es da geht, weil im jüdischen Tempel gab es einen Aufseher, so eine Art wie Geheimpolizist, der die anderen, der die Priester überwacht hatte, und der hatte die Bezeichnung der Dieb in der Nacht. Ja, weil die mussten auch in der Nacht mussten die Öllampen mit Öl versorgen im Tempel, und wenn der Priester dann nachts eingeschlafen ist, dann ist das Licht erloschen auf der Menorah, und das durfte keineswegs passieren. Es musste immer brennen. So. Und da gab es einen so Art wie Tempelpolizist, und der ist dann nachts seine Runden gegangen mit der Fackel in der Hand. Und wenn der Priester dann doch geschlafen hat, hat er ihm mit der Fackel sein Kleid angezündet. Dann ist er wach geworden. So. Und diesen nannte man den Dieb in der Nacht. Weil er kam für den Priester tatsächlich unerwartet, und zwar für den, der eingeschlafen ist. Aber für den Priester, der wach war, ging dieser Dieb in der Nacht vorbei. Er fand ihn vorbereitet. Was sagt Jesus in der Offenbarung? Er sagt, seid bereit, denn der Tag kommt wie der Dieb in der Nacht, damit niemand eure Kleider nehme und man eure Blöße sehe. Steht in der Offenbarung. Ich habe die Stelle bloß wortlich drin, kann ich euch noch geben, wenn ihr wollt. Weil jeder Jude wusste, um was es ging. Weil ein Priester da geschlafen hat, dem wurde das Kleid verbrannt und man sah dann seine Unterkleider. Und so warnt Jesus, seid bereit, damit der Dieb nicht kommt, euch die Kleider nimmt und ihr in Schande dasteht. Das heißt, der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht für den, der nicht bereit ist. Er wird plötzlich kommen wie Wehen über eine schwangere Frau und keiner wird dem entfliehen. So, die Frauen, die Kinder geboren haben, die können das verstehen. Man bereitet sich auf die Geburt drauf vor. Man hat einen errechneten Termin, aber in seltensten Fällen wird er getroffen. So, entweder das Kind kommt eher später, wie auch immer. Aber diese Wehen kommen plötzlich über die Frau. Und sie kann dem nicht entfliehen. Sie kann nicht sagen, oh, das tut mir jetzt so weh, bitte lass mal. Ja, ich bin noch nicht ganz vorbereitet. Ich bin noch nicht ausgeschlafen. Es geht gerade in der Nacht los hier. Warte mal bis nächsten Früh. nach dem Frühstück. Nee, das geht los und die Frau kann dem nicht entfliehen. Und so wird der Tag des Herrn sein. Dann sagt Paulus, bevor dieser Tag kommt, müssen drei Dinge geschehen. Und er erwähnt zuerst den Abfall, das heißt, ein großer Teil der Christenheit fällt ab von den Grundlagen des Wortes Gottes. Und in dieser Zeit leben wir und das wird immer krasser. Das heißt, das Zeichen ist schon da. Und B, sagt er, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, damit meint er den Antichrist, er muss offenbar werden. Und die ganze weltpolitische Lage zielt mit großer Kraft auf dieses Ziel. Viele namhafte Politiker, einschließlich des Papstes, haben vor Jahren schon geäußert, man braucht eine Welteinheitsregierung mit einer Welteinheitswährung, mit einer Welteinheitsarmee und natürlich einer Welteinheitsreligion. Und das wird jetzt immer offener propagiert. Und das ist auch der ganze Sinn hinter diesen ganzen Dingen, was wir jetzt erleben. Das Ziel steuert darauf, dass der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, offenbar wird. Und das muss geschehen, bevor der Tag des Herrn eintreffen wird. Weil am Tag des Herrn wird Jesus dann kommen und das Gericht üben über alle, die ihn abgelehnt haben und den Antichrist folgen. Und er wird beides vernichten. Also da muss dieser Mensch der Sünde, der Antichrist, erstmal da sein, bevor der Tag des Herrn ins Spiel kommt. Also A, der Abfall muss kommen. B, der Mensch der Sünde offenbar werden. Und C, das finde ich ein Geheimnis. Und ich finde es nicht so gut von Paulus, sage ich ihm mal im Himmel, dass er das nur den Thessalonischern gesagt hat, aber nicht uns. Dann sagt er in seinem zweiten Brief, ihr wisst genau, als ich letzte Mal bei euch war, habe ich euch gesagt, das ist etwas, er sagt der oder das. Er sagt, es ist etwas Persönliches oder ein Etwas, was zurückhält, es muss erst aus dem Weg, wörtlich aus der Mitte. Und er sagt, ich habe es euch alles erklärt, wo ich bei euch war. Wisst ihr es denn nicht mehr? Da wäre es mir gut gewesen, Paulus wäre ein guter Lehrer, hätte das alles nochmal schön wiederholt. Ne? Für uns heute, da hätten wir es auch gewusst. Weil heute gibt es die unterschiedlichsten Meinungen darüber, wer das ist und was das ist, was das noch zurückhält. Das heißt, es muss wirklich aus der Mitte der Menschheit heraus entfernt werden und erst dann kann der Sohn des Verderbens, der Mensch, der Sünde, der Antichrist offenbar werden. Es gibt etwas, einen Er und ein Etwas, was das Ganze jetzt noch zurückhält. Sobald das aus dem Weg ist, dieses Zurückhalten aus der Mitte weg ist, wird sich das ganze Szenario in rasanter Geschwindigkeit wie ein Fallstrick unversehens plötzlich auf der ganzen Menschheit manifestieren. Das hält dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit noch zurück. Es gibt die unterschiedlichsten Auslegungen, was das ist. Nehmen wir mal die Auslegung, mit der man nichts verkehrt machen kann. Und es ist die Hand Gottes. Weil Gott ist der Herr der Weltgeschichte und er lässt Satan nur so viel Spielraum, wie er will. Also wie Gott will. Er gibt ihm keinen Millimeter mehr. Und Satan will seine letzten 7 Jahre einfahren. Er fordert sie ein und Gott sagt, nein, ich halte noch zurück. Weil nur er den Tag kennt. Und wenn Gott seine Hand zurücknimmt, Gott hält die Flut des Bösen auch in Deutschland noch zurück und weltweit. Er hält diese ganzen Bestrebungen nach Welteinheitsregierung und vertieft euch nicht gar zu sehr da rein in Herrn Schwab und diese ganzen Sachen, die Bücher schon vor vielen Jahren geschrieben haben. Das sind Menschen, die das durchbringen wollen, die vom Teufel inspiriert sind. Aber es gibt immer noch einen, der das zurückhält und das musst du als Christ wissen. Und erst wenn der aus der Mitte weg ist und seine Hand zurücknimmt, dann werden diese Dinge dadurch geschehen. Aber du kennst auch das Ziel, nämlich all diejenigen werden unter das Gericht Gottes kommen, die diesem Sohn des Verderbens folgen, am Tag des Herrn. Versteht ihr jetzt, der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, der Abfall kommt, der Mensch der Sünde muss offenbar werden und der oder das, was zurückhält, muss aus der Mitte. Am Tag des Herrn gibt es Errettung der Gottesfürchtigen. Und da gibt es einen großen Unterschied, und damit machen wir dann mal für heute Schluss. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Israel, der Frau Jahwes, und der Gemeinde, der Braut des Messias. Also, wenn du diesen Schlüssel am Tag des Herrn nicht erkannt hast, deutest du manche Dinge, auch was Jesus gesagt hat, bezugs auf die Endzeit oder was in der Offenbarung steht, deutest du falsch. Du vermixst das. Für Israel in dieser Zeit, bloß ein paar Stichpunkte, weil über das ganze Thema Israel und was bedeutet der Tag des Herrn für Israel, da haben wir jetzt nicht die Zeit. Bloß mal diese Punkte da draus, stichpunktartig. Erstens bedeutet dieser Tag des Herrn, wenn er anfängt, Bedrängnis für Israel. Daniel 12, Vers 1, da sagt der Engel zu Daniel, Michael, der Erzengel, deines Volkes wird dann deinem Volk beistehen. Es wird eine große Bedrängnis kommen über dein Volk Israel. Und was sagt Jesus Matthäus 24? Es wird eine große Bedrängnis kommen. In erster Linie über Israel. Diese Bedrängnis dient Israel, den Juden, zur Läuterung und zur Reinigung. Denn während dieser Zeit gibt es eine Bewahrung für den heiligen Überrest. Jesaja 26, 20 bis 21 steht es geschrieben, wo dort der Prophet Jesaja sagt, mein Volk, Gott sagt zu seinem heiligen Überrest, geh in deine Kammer, schließe die Tür, bis das Gericht vorübergegangen ist. Und Vers 21, könnt ihr zu Hause nachlesen, Jesaja 26, wird genau das Gericht des Messias beschrieben, wie er anfängt, die Erdbewohner die Gottlosen zu richten. Und er sagt zu seinem heiligen Überrest Israels, geh an einen Bergungsort, schließ die Tür. Das heißt, es gibt Bedrängnis und Läuterung und Reinigung für Israel. Ich habe jetzt Sacharja 13, 8 und 9 noch aufgeschrieben. Da wird es ganz klar beschrieben in den alttestamentlichen Schriften, wie diese Läuterung, Reinigung des Volkes Israel am Tag des Herrn in der letzten Zeit aussehen wird in den letzten 7 Jahren. Und dass nur ein Drittel das überlebt. Und Jesus selbst spricht in Matthäus 24 zu den Juden, zu den Jüngern, aber er meint Israel, er meint das jüdische Volk, er meint nicht die Gemeinde. Er sagt hier im Vers 16 bis 21, wenn ihr das Gräuelbild seht, dann flieht sofort aus Jerusalem. Flieht aus der Stadt. Genauso wie die Juden damals fliehen sollten. In Lukas 21 spricht er zu den Juden, die zur Zeit der Zerstörung des Tempels gelebt haben. Das musst du auseinanderhalten. Das sagt er, wenn Jerusalem von einem Herr umlagert wird, dem römischen Herr, dann flieht. Und das römische Herr hat damals 68 nach Christus das erste Mal Jerusalem umzingelt. Dann gab es den Tod des Kaisers in Rom. Vespasian ist wieder abgezogen. Und ist nach 1,5 Jahren aus seinem Sohn Titus zurückgekommen. Alle messianischen Juden, die damals das miterlebt haben, haben sich an die Worte von Jesus aus Lukas 21 erinnert, dass Jerusalem umzingelt ist von einem Herr. Die sind alle geflohen nach Jordanien und waren dort in Sicherheit, während die römischen Armeen unter Titus zurückkamen. Und 900.000 Juden wurden in der Verbannung bzw. Gefangenschaft geführt und 1,1 Millionen haben das nicht überlebt. Aber kein einziger Nachfolger von Jesus, weil die prophetischen Worte wahrgenommen haben. Aber das war 70 nach Christus, aber hier in Matthäus 24 spricht er von einem Gräuelbild und das ist noch nicht da. Das war auch damals nicht. Die Römer haben den jüdischen Tempel nicht verunreinigt. Die haben dort kein Gräuelbild aufgestellt. Da gibt es ganz komische Meinungen. Da habe ich jetzt auch mal von Nachrichten bekommen. Und ich habe das Ganze Buch gelesen von den jüdischen Kriegen. Das stimmt nicht. Die Römer haben den Tempel nicht entweiht. Sie haben kein Gräuelbild aufgestellt. Das, was in Matthäus 24, Vers 15 steht mit dem Gräuelbild, müssen wir nochmal näher drüber sprechen, was es bedeutet. Das ist noch nicht geschehen, das steht noch aus. Was die Römer damals gemacht haben, der Titus hat sich geweigert, den Tempel niederzubrennen. Aber ein Teil seiner Soldaten, die waren so voller Hass und Zorn auf die Juden, die haben dann mit einer Fackel reingeworfen und dann hat es angefangen zu brennen. Und Titus ist selber persönlich hingerannt oder geritten dann zu seinen Soldaten an die vorderste Front und hat rumgeschrien. Der Josephus, der das geschrieben hat, war mit dabei, hat gesagt, löscht das Feuer, löscht das Feuer. Aber die haben nicht auf ihn gehört, die waren besessen von Hass. So, und so ist der Tempel niedergebrannt. Die Juden haben dort drinnen kein Schwein geopfert, die haben dort nichts gemacht. Und erst nachdem der Tempel niedergebrannt war, hat Titus angeordnet, vor der Ostmauer, es gab um den Tempel herum eine Umfassungsmauer, das steht heute alles nicht mehr, außerhalb des Osttores hat er ein Schwein opfern lassen für den Sonnengott. Als Zeichen, dass die römischen Götter siegreich waren über die jüdischen Götter. Aber nicht im Tempel. Das stand niemals ein Gräuelbild damals, 70 nach Christus. Sondern vor der Umfassungsmauer. Man muss die Geschichte genau studieren, um nicht irregeführt zu werden. Weil allein aus dieser Aussage gibt eine ganze Reihe von Christen, die schließen daraus, alles, was Jesus über die Endzeit gesagt hat, alles, was in der Offenbarung steht, alles, was in den alttestamentlichen Propheten sowieso steht, hat sich 70 nach Christus alles schon erfüllt. Und es gibt immer mehr, die sich geistig nennen, supergeistig und die solche Dinge verbreiten. Das stimmt nicht. Weder vom historischen Beleg noch von der Schrift. Lasst euch nicht in die Irre führen, seid wachsam, studiert das. Allein aus dieser Falschaussage wird eine ganz falsche Lehre. So, der heilige Überrest von Israel wird zur Flucht aufgefordert. Und in Offenbarung 12, Vers 6 und 14 beschreibt Jesus ganz klar, wie diese Flucht des heiligen Überrests in Israel aussehen wird. Und er spricht davon der Frau, die mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen in den 12 Sternen. Ne? Ich meine, war das 2017, war dieses Sternbild der Jungfrau und da ging wieder alles rum und alle haben gesagt, oh, jetzt kommt Jesus als König zurück, weil dieses Sternbild am Himmel ist. Ein totaler Hype. Na klar war das Sternbild, aber da ist nichts weiter passiert. Weil dieses, ja, die den Knaben gebiert, diese Frau hier, das ist Jesus gemeint, diese Frau mit der Sonne über dem Haupt, der Mond unter euren Füßen, die 12 Sterne herum, das ist Israel. Die 12 Sterne Israel sind die Sterne und dasselbe Bild hatte Josef als Traum gehabt. Na? Sonne, Mond und Sterne, alle. So, das ist immer Israel. Das ist da. Und aus diesem Volk heraus wird der Messias geboren, er wird zu Gott in den Himmel entrückt, steht hier. Und dann, was geschieht mit dieser Frau? Israel am Tag des Herrn erlebt eine mächtige Bedrängnis, laut Daniel 12, Vers 1 und 2 und Matthäus 24, 16, 21. Aber Gott schützt und bewahrt seinen heiligen Überrest aus Israel. Und was macht er mit denen? Offenbarung 12, Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Das heißt, der heilige Überrest von Gott wird übernatürlich, so wie die messianischen Juden damals laut der prophetischen Aussage von Jesus Jerusalem verlassen haben und also unterhalb von Golanhöhen, dort drüben, ne, in Jordanien, haben die gelebt, haben die sich zurückgezogen und die sind dann 73 nach Christus zurück. Oder 74. Und haben dann die Synagoge gebaut, wo jetzt ja das Obergemach ist, wo wir auch schon waren. Gott bereitet, seht ihr, Gott sorgt für seine Frau, für Israel. Die Gemeinde wird entrückt, aber Gott sorgt für seine Frau, für Israel. Und der heilige Überrest kommt in die Wüste. Manche sagen nach Petra, nach Jordanien, wo immer Gott das macht. Aber Gott hat auf dieser Erde einen Bergungsort, einen Ort der Zuflucht für den heiligen Überrest Israels, nämlich für 1260 Tage, nämlich 42 Monate oder 3,5 Jahre. Sorgt Gott übernatürlich, dass diese Frau, dass seine Frau Israel dort ernährt wird, so wie Elia am Bach Krit. Ja, kam auch, die Raben haben ihm Fleisch gebracht und Wasser da kam aus der Quelle. Und so wird Gott für sein Volk Israel, für seine Frau sorgen. Und dann wird Satan vom Himmel fallen und so weiter mit seinen Engeln, gefallen Engeln. Und da wird es echt bunt hier auf der Erde. Und Vers 13, dieser Drache verfolgt Israel, damals den heiligen Überrest. Und was macht Gott? Vers 14, es wurde der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo man sie ernähre für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Das heißt, es gibt während dieser Zeit für den heiligen Überrest Israels einen Bergungsort, in den die Offenbarung die Wüste nennt, und die 3,5 Jahre wird sie dort versorgt, bis der Messias sichtbar zurückkommt. Aber für die Gemeinde bedeutet dieser Tag des Herrn Bedrängnis, definitiv genauso wie für Israel. In Zukunft werden die Juden und die Christen bedrängt. Das ist jetzt schon und das wird noch zunehmen. Der heilige Überrest Israels wird dann in die Wüste für 3,5 Jahre geführt und bewahrt. Und die Gemeinde wird an einem bestimmten Punkt, werden die Toten auferstehen und die Gemeinde wird entrückt. War bisher, ja. Die Gemeinde wird entrückt. Das haben wir ja, die Stellen haben wir ja schon vor uns genau gelesen. Was passiert mit der Gemeinde? Wir werden alle, was Erfreuliches am Ende noch, ne, für die Gemeinde. Das kann man nicht so heben lassen. Jetzt, total ermutigend jetzt, was geschieht mit der Gemeinde, die entrückt ist? Sie wird bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dann sagt Paulus, darum tröstet einander mit diesen Worten. Baut auf, ermutigt, ermahnt, tröstet einander mit diesen Worten, dass wir bei dem Herrn sind alle Zeit. Das ist unsere große Hoffnung, auf die wir darauf zugehen. Darauf lass dich schauen. Schau über die ganzen irdischen Dinge drüber weg. Sei bereit. Achte auf dich selbst. Bitte, dass du gewürdigt bist, dort dabei zu sein und bei dem Herrn alle Zeit zu sein. Das heißt, Braut und Bräutigam sind nie wieder getrennt. Von dem Tag der Entrückung an wirst du nie wieder getrennt, die ganze Ewigkeit von deinem Bräutigam Jesus. Jesus holt uns zu sich, damit wir dort sind, wo er ist. Das heißt, er hat uns sogar eine Wohnung bereitet. Du wohnst dann gemeinsam mit Jesus und den anderen, die zur Braut gehören, im himmlischen Jerusalem. Und 2. Thessalonicher 2, Vers 1, wir werden mit Christus vereinigt. Dann wird die Hochzeit im geistigen Sinne mit dem Messias vollzogen. So, und die andere gute Nachricht machen wir nächste Woche. Aber schickt mir schon mal rein. B, für die Gemeinde bedeutet dieser Tag Bewahrung vor dem kommenden Zorn, weil das nochmal genau was total Ermutigendes ist. Wir werden mit ihm sein und wir werden bewahrt vor dem kommenden Zorn. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Gnade. Danke, dass du uns in deinem Wort so klare Hinweise gegeben hast, Herr. Und wir wollen das, was du geoffenbart hast, wollen wir auch nehmen. Herr, später, dass du uns tieferes Verständnis davon immer mehr vermittelst, Herr. Damit wir uns nicht verführen lassen, aber damit wir gleichzeitig voller Hoffnung, Ermutigung, Auferbauung sind, dass der Tag kommt, an dem wir für immer mit dir, Jesus, zusammen sein werden. Und ich bitte, Herr, dass du all diese Lebenssorgen, diese Dinge, die uns so belasten jetzt in dieser Zeit, dass du uns reinwäschst davon, Herr, durch dein Blut, Jesus, dass du unsere Gedanken erneuerst, Herr, dass wir diese Furcht, die Dinge, die von der Welt auf uns einstürmen, dass du das von uns entfernst und damit wir von deiner Liebe gefüllt sind und mit deiner Sichtweise, dass unsere Herzen gestärkt werden von dir. mit dieser lebendigen Hoffnung. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen durch das Wortstudium diese Dinge noch näher offenbarst, dass es in uns zur Substanz wird. Und dass wir die Wahrheit erkennen, diese Dinge ganz klar sehen, die du gesprochen hast. Und dass wir eifrig darin forschen, weil all diese Dinge genauso geschehen werden. Und danke, dass du uns über alles schon prophetisch informiert hast und gesprochen hast. Wir ehren, Vater, dein prophetisches Wort und dein fleischgewordenes Wort, Jesus. Und wir ehren dich, Heiliger Geist, dass du jedem einzelnen Verständnis und Offenbarung schenkst. Amen.